Habt ihr den Begriff Sandwich-Kind mal gehört? Die meisten schon. Also ich erkläre es trotzdem nochmal bei denen, die es nicht wissen. Sandwich-Kind bezeichnet das Kind, das zwischen einem älteren und jüngeren Kind geboren ist. Das ist so mittendrin in einem Sandwich. Und der Hintergrund ist da, das ist eigentlich teilweise so eine negative Bezeichnung. Man sagt immer so ein bisschen, dass beim ersten Kind, wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt, beim ersten Kind, da investiert man unheimlich in dieses Kind, in die Erziehung. Man gibt sich Mühe, man hat Angst, dass man nichts falsch macht. Und wenn das zweite Kind dann kommt, dann ist man schon viel entspannter und sagt, ach, das haben wir beim ersten, das kriegen wir beim zweiten auch. Und dann nimmt man alles nicht mehr so eng. Und wenn dann ein drittes Kind sich einstellt, dann denkt man wieder, hoppla, was haben wir denn beim zweiten Kind alles falsch gemacht? Also müssen wir uns wieder mehr Mühe geben, weil da sind ja so ein paar Fehler, die wir vielleicht gemacht haben. Das müssen wir wieder in Ordnung bringen. So landläufig ist so die Meinung, dass das zweite Kind so ein vernachlässigtes Kind ist. Soweit die Theorie. In Bezug auf den Himmelfahrtstag bezeichnet jemand diesen Tag auch mal als einen Sandwich-Tag. Anders wie an Karfreitag, Ostern, Pfingsten spielt Himmelfahrt nur eine untergeordnete Bedeutung, hat eine untergeordnete Bedeutung in den christlichen Feiertagen. Das merken wir auch hier im Gottesdienst. Man nimmt es nicht so ernst. Man geht entweder auf Vatertag oder feiert irgendwas anderes, genießt den freien Tag. Und deswegen ist es so ein Sandwich-Tag. So, es scheint so ein unwichtiger Tag zu sein. Und dann finde ich es gut, dass wir uns einfach mal Gedanken machen. Eigentlich seid ihr jetzt das falsche Publikum, weil ich müsste es denen sagen, die da nicht da sind. Aber es hilft ja vielleicht auch mal, sich neue Gedanken zu machen. Was ist denn dieser Himmelfahrtstag überhaupt? Was ist da los gewesen? Was für eine Bedeutung hat es, dass Jesus zurück in den Himmel gegangen ist? Ich werde nicht jede Bedeutung von der Himmelfahrt jetzt auslegen, sondern es geht vielmehr darum, anhand dieser Apostelgeschichte mal sich anzuschauen, was ist da gelaufen. In dem Abschnitt erfahren wir, dass Jesus in den Himmel zurückgegangen ist. Und bevor er das tut, knapp davor, ist er mit seinen Jüngern nochmal zusammen. Wir müssen wissen, 40 Tage ist es her, dass gerade Jesus auferstanden ist. Und dann war er 40 Tage mit ihnen unterwegs. Und seine Jünger, in dem Moment, wo sie mit Jesus nochmal zusammen sind, wissen sie gar nicht, dass Jesus gleich verschwinden wird, in den Himmel zurückkehren wird. Aber Jesus erteilt ihnen noch eine ganz wichtige Botschaft. Er sagt, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Wir müssen uns zurückversetzen. Die Jünger verstehen nicht, dass Jesus jetzt davon spricht, ich gehe gleich weg. Mit dem Heiligen Geist können sie was anfangen. Für sie geht es mehr darum, sie denken jetzt, ja, also Jesus bleibt jetzt da und dann kommt zusätzlich der Heilige Geist. Und das finden sie wirklich klasse. Gerade, dass der Heilige Geist in Jerusalem kommt, hat für sie eine ganz tiefe Bedeutung, weil Jerusalem war nicht irgendeine Stadt, sondern das war die Stadt Gottes. Gott hat dort durch Salomo den Tempel bauen lassen. Gott war da gegenwärtig. Jerusalem war die große Stadt der Könige, wie gesagt, Salomo oder David. Und die Propheten haben auch vorausgesagt, dass von Jerusalem das Heil für die ganze Welt ausgehen wird. Und jetzt schalten sie und denken, ja super, Jesus ist ja dieser, der das israelische Großreich wieder aufbauen wird. Und dann bekommt er den Heiligen Geist und endlich hat er die Kraft dazu, das wirklich mal jetzt durchzusetzen. Wird er langsam Zeit. Und weil sie so völlig überzeugt davon sind, dass das genau jetzt bald passieren wird. Jesus sagt es ja. Fragen Sie nochmal Jesus nach. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen wirst? Man könnte anhängen, ja, so wie damals bei David und Salomo, war ja ein Riesenreich. Machst du das jetzt? Doch Jesus bestätigt nicht ihre Erwartung. Und es ist nicht, er sagt, euer irdischer Wunsch, den ihr da habt, von einem irdischen Großreich,
Das entspricht überhaupt nicht dem Wunsch Gottes, eines geistlichen Reiches. Und alles Spekulieren, was ihr dort hineinbringt, das weist Jesus von den Jüngern ab. Deswegen sagt er ihnen, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Seit dem Wissen, dass Jesus wiederkommen wird und dass mit seinem Wiederkommen im Vorfeld und auch dann so weltweite Phänomene einhergehen werden, gibt es Spekulationen, wann das sein wird. Und besonders dann, wenn irgendwelche neuen Katastrophen, politische Konflikte, Kriege und wirtschaftliche Krisen auftreten, wie jetzt zum Beispiel jüngst Corona oder auch jetzt gerade der Ukraine-Krieg, dann schießen diese Spekulationen unter uns Christen so ins Kraut. Das ist Wahnsinn, was da kommt. Und ich kenne etliche christliche Bücher, die in solchen Krisen geschrieben wurden, auf den Markt kommen und heute überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Weil alles nicht unbedingt eingetreten ist, wie man es vorausgesagt hat, und das Ende ist noch nicht eingetreten. Ich habe vor einer Woche habe ich eine Predigt gehört im Internet von einer Person, ziemlich viel Klicks kriegt die Person, und sie hat von der Endzeit gesprochen. Und sie hat ziemlich darauf hingewiesen, wir sind jetzt in den letzten Zeiten, Christus kommt im nächsten Moment wieder, so in dieser Art. Und sie hat dann verschiedene Sachen gemacht, was wir jetzt alles machen sollen und so weiter. Und obwohl ich selbst davon überzeugt bin, dass wir in den letzten Wehen sind, so wie es Jesus sagt oder die Offenbarung beschreibt, so finde ich, setzt Jesus uns Christen bei allen Spekulationen klare Grenzen. Und er sagt, achtet diese Grenzen. Es steht euch nicht zu, irgendwas zu spekulieren. Nur Gott ist derjenige, der weiß, wann es passiert. Und er legt es fest in seiner Weisheit. Aber das heißt nicht, weil er es festlegt, können wir es erkennen. Wir verstehen es nicht. Gott gewährt uns nur einen begrenzten Einblick. Er sagt uns, die Symptome seht ihr, das passiert. Aber er sagt nicht, ihr werdet es genau wissen. Und erst dann, wenn es soweit ist, werden wir erkennen, so ist es. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wenn ein Dieb kommt, dann kommt er heimlich. Das Achte merkt keiner. Aber die ganzen Prognosen, die ich manchmal höre, die werden so, ach so, klar, das ist so. Nein, wir wissen es nicht. Und Jesus will diese Berechnungen nicht über sein Wiederkommen. Und deswegen lehnt er das ganz vehement ab. Und ich glaube, es ist, wenn ich mir überlege, was an Zeit verschwendet wird, was man Bücher liest, wo man Predigten hört, wie viel Geld investiert wird für diese Dinge. Und wir wissen es letztendlich nicht, ob es so ist. Dann frage ich mich, ob wir diese Zeit und das Geld nicht lieber dafür investieren, dass wir in der Zeit, wo wir eine Predigt haben, mit unserem Nachbar über Jesus Christus sprechen. Das ist doch viel wesentlicher, als dass wir etwas wissen, wann etwas passiert. Das rettet, diese Spekulation rettet keine einzige Menschenseele. Nur das Gespräch, das Weitergeben macht das. Und Jesus findet diese Berechnung, er setzt da eine klare Grenzung und er gibt dann einen Gegenpol. Er sagt, bevor er irgendwie rechnet, es geht um was ganz anderes. Ich mache etwas anderes. Er sagt dann nämlich, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen in Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria und überall auf der Erde. Wenn ihr mal guckt, mich fasziniert dieses Zusammenspiel zwischen Heiliger Geist und Zeuge sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt das ja alle. Wir wissen alle, als Christen muss man Zeuge sein. Und dann ist das manchmal nicht so einfach. Das ist so, erzeugt ein komisches Gefühl manchmal, wenn man nicht so ein Zeuge ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich frisch zum Glauben kam und eine längere Zeit dahinter, dann habe ich versucht, ein guter Zeuge für Jesus zu sein. Ich habe das aber manchmal als so einen ziemlichen Druck empfunden, weil es manchmal nicht so gut ging. Und dann bin ich in Fußgängerzonen, habe richtig Traktate verteilt und so. Manchmal war es gut, manchmal nicht. Und ich habe das immer so als eine Pflicht empfunden. Es ist ja ein Auftrag, ein Befehl, den Jesus erteilt. Also muss ich das machen. Und ich wollte ja gehorsam sein. Wenn ich es nicht mache, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber schon damals habe ich irgendwie mich nicht richtig in dieser Form wohlgefühlt. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe gespürt, da stimmt was nicht, ohne das benennen zu können. Es war ein ungutes Gefühl. Ich habe nur gemerkt, da läuft irgendwas falsch. Irgendwas ist da nicht rund. Aber seit ich verstanden habe, wie dieses Zusammenspiel zwischen Heiliger Geist und Zeuge in meinem Leben ist, da empfinde ich das Zeuge sein überhaupt nicht mehr krampfhaft, sondern ich finde das sehr entspannt. Ich genieße es, Zeuge zu sein. Ich genieße es wirklich. Es ist wie so eine Natur, ganz natürlich. Und das liegt jetzt nicht daran, weil ich besonders jetzt gesalbt bin als Prediger oder weil ich mehr den Heiligen Geist habe als ihr. Nein, es hat was zu tun mit dem Verständnis und zu merken, nee, es ist ganz anders. Es ist viel lockerer, viel entspannter, als wir immer sehen. Und ganz entscheidend für ein unverkrampftes Zeugensein ist das, was Jesus sagt über den Heiligen Geist. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Den Heiligen Geist haben wir bekommen in dem Moment, wo wir mit Jesus Christus leben. Man kann den Heiligen Geist dämpfen, man kann ihn bremsen, klar, wenn man in Sünde lebt, anderes. Aber generell ist der Heilige Geist da. Und dieser Geist befähigt uns überhaupt, Zeuge zu sein. Ohne den Heiligen Geist geht überhaupt nichts. Da können wir was bezeugen, aber nichts, was Gottes Geist gewirkt hat. Und das Besondere ist, dieser Geist schenkt uns auch das Material dazu, was wir brauchen, um Zeuge zu sein. Das ist mal im Prinzip Gottes. Wenn Gott was fordert, sei Zeuge, dann gibt er uns schon mal das, was wir brauchen, um Zeuge zu sein. Wir müssen ja nichts aus den Fingernägeln saugen, er schenkt uns das. Und dieses Zeugesein ist eigentlich was ganz Einfaches. Wir erzählen ganz schlicht und einfach das, was wir mit Jesus im Alltag erlebt haben, was uns wichtig geworden ist, warum wir an ihn glauben und so weiter. Das erzählen wir weiter. Und das sind keine hohen theologischen, tiefsinnigen Vorträge, die wir anderen Leuten halten, sondern ganz einfach aus unserem Leben. Wir sind Zeugen Jesu und keine Theologieprofessoren. Wenn wir Zeuge eines Autounfalls sind, dann verlangt die Polizei nur von uns, dass wir sagen, was ist da passiert. Auto A ist gegen Auto B gefahren. Wir sollen dann nicht irgendwie was neu erfinden und irgendwie weiter ausbauen. Können doch sagen, ja, wir haben gesehen, wie der Autofahrer mal eine Runde gedreht hat und dann irgendwie abgehauen ist und was weiß ich. Das interessiert alles nicht. Wir sollen schlicht und einfach nur sagen, das haben wir gesehen und das gebe ich weiter. Und genauso ist es in unserem Leben mit Jesus auch. Wir erzählen einfach, dass wir das gemacht haben. Und das Besondere ist, dass der Heilige Geist, und das ist das Besondere, weil wir immer uns vergleichen, also mir geht das auch so, wir vergleichen uns, wie kann der das, oh, der geht in die Fußgängerzone und kann das machen. Und dann ist man ein introvertierter Mensch und denkt, oh, habt ihr Angst, ich mache das gar nicht. Man muss gucken, was ist denn mein Form, Zeuge zu sein? Und dann kann es was ganz Einfaches sein. Und Gott gebraucht euch mit eurem Zeugnis, wie ihr mich braucht. Fangt nie an, mich zu vergleichen, wie ich das erlebe. Nein, das geht schief. Und wie ich etwas ausdrücke. So wie ihr redet, wie Gott euch den Mund geschenkt hat, wie Zungen geschenkt hat, gebraucht er euch ganz natürlich in eurem Umfeld. Macht aus diesem Zeugesein keinen Krampf, sondern lebt es einfach. Erzählt schlicht und einfach davon, was ihr mit Jesus erlebt habt. Anderes ist es nicht. Für mich waren zum Beispiel viele kleine, wirklich stinknormale, einfache Zeugnisse von Christen ganz entscheidend dafür, dass ich zum Glauben irgendwann gekommen bin. Das waren so für mich so kleine Mosaiksteinchen, die Gott in meinem Herz langsam zu einem Bild, einem ganzen Bild von Jesus Christus gemacht hat. Da war ein Zeugnis ganz einfach, unscheinbar, da noch eins da und das am Ende hat mich überzeugt. Und irgendwann habe ich selbst zu Jesus gebeten und habe gesagt, mach das. Aber auch heute noch, wo ich Langchrist bin, tun mir Zeugnisse von anderen Christen gut. Ich liebe ERF Mensch Gott, weil ich einfach diese Zeugnisse höre und sage, boah, die leben ihr Glauben und ich höre das. Und das tut mir gut. Oder ich kann mich daran erinnern, vor langer Zeit, ich war schon lang Prediger, Theologie, alles studiert, ich wusste ja alles. Und dann ging es mir einfach mal nicht gut. Und dann ist mir eine ältere Frau begegnet, die ich im Altenheim betreut hatte. Und sie hat an mir ganz schlicht, blöd und einfach, also nicht blöd, aber ganz schlicht und einfach gesagt, weißt du, wissen Sie, Herr Zimmer, heute Morgen, ja, und gestern habe ich den ganzen Tag meinen Schlüssel gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Da habe ich einfach gebetet und dann hat der Schlüssel habe ich ihn gefunden. Da ist er. Und in diesem Moment hat mir dieses einfache, schlichte Zeugnis so gut getan, weil ich wusste, Gott interessiert sich für die kleinsten, banalsten Dinge, ist einfach genial. Und es hat mir geholfen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, dass ihr einfach in Begegnung, ob das Gläubige, Ungläubige sind, einfach euer Zeugnis weitergeht, wie ihr gelebt habt, was ihr macht. Und manchmal ist es so, dass die Leute euch jetzt mal schauen, warum geht ihr denn in den Gottesdienst hier? Warum geht ihr am Himmelfahrt in den Gottesdienst, wo alle zum Vatertag fahren oder eine Fahrradtour machen am Morgen? Dann könnt ihr immer sagen, das ist mir wichtig, ich gehe dahin, das ist, weil mir Jesus wichtig ist. Und manchmal entsteht da was, ein Gespräch. Und ihr müsst wissen, Jesus sagt nicht, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen und dann werdet ihr Zeuge sein. Das ist nicht eine, es entwickelt sich nicht erst, wir sind einfach Zeuge. Wir müssen nichts machen. Gott hat uns dazu befähigt. Die Jünger von Jesus bekommen jetzt also vom Jesus den Auftrag, dass sie zuerst bei sich zu Hause, Jerusalem, von ihm weitererzählen sollen. Übertragen bedeutet das für uns, unsere Familie, Familienkreis und mit wem wir ja gerade zu tun haben. Und dann geht es so weiter. Das ist so wie so ein Zirkel, immer weitere Kreise und so weiter. Und das geht dann bis, dass er sagt, geht hin in die ganze Welt. Und die Jünger von Jesus, die haben zuerst mal das gar nicht geschnallt. Und wenn ihr Apostelgeschichte seht, haben die erstmal gedacht, es geht nur um die Juden hier vor Ort. Und das hat sich dann geweitet. Jesus hat gesagt, nein, es geht noch viel weiter. Und daraufhin ist das weiter entstanden, dass sie dann irgendwann kam, der Petrus, der hatte dann dieses Erlebnis mit den unreinen Tieren und dann hatte die Vision und dann hat er gesagt, das geht ja gar nicht, wir müssen ja weiter, wir müssen auch die Heiden erreichen. Und dann hat sich das erst geändert, obwohl Jesus das hier ganz deutlich sagt. Es hat gebraucht. Und dann ist das passiert. Und damit das passiert, dafür war der Heilige Geist verantwortlich. Doch damit der Heilige Geist überhaupt kommen konnte, musste Jesus erstmal den Platz für den Heiligen Geist freimachen. Es ist also nicht so, wie die Jünger es anfänglich verstanden hat, da ist Jesus und dann kriegt man noch zusätzlich den Heiligen Geist. Nein, Jesus geht und lässt den Heiligen Geist kommen. Und jetzt ist es natürlich der Fehler, dass wir denken, Jesus ist ja dann weg. Manchmal denkt man auch, hätte ich den irgendwie hier so leibhaftig vor mir oder so, habe er vielleicht nur einen Heiligen Geist? Nein. Durch den Heiligen Geist, den wir haben, kommt ja Jesus auch in unser Herz. Jesus ist gegenwärtig in uns. Und deswegen war es so wichtig, dass Jesus weggegangen ist, weil in dem Moment ist die Wirkung des Heiligen Geistes und durch Jesus viel, viel stärker. Wie war es damals, als Jesus noch da war auf der Erde? Da war er zum Beispiel in Jerusalem, konnte aber im selben Moment nicht in Nazareth sein. Jetzt, durch den Heiligen Geist, ist Jesus überall in uns, in jedem Christen dieser Welt, in dem Moment, wo er gerade ist. Der kann in Jerusalem und Nazareth gleichzeitig sein, aber dann kann er noch in Singapur und in Japan oder wo auch immer sein. Er ist überall da. Und das ist völlig neu und das ist das Geniale. Jesus verheißt also das Kommen des Geistes und dann wird Jesus vor ihnen, ihren Augen, wie mit einer Wolke in den Himmel hochgehoben. Und die Jünger sind total geschockt. Sie haben gedacht, er bleibt jetzt nur da und auf einmal verschwindet er. Und ich finde das faszinierend, wie Jesus ihre Theologie, ihre Vorstellung, also Theologie ist ja, jeder hat eine Theologie, ist einfach die Lehre von Gott, aber jeder baut es fest zusammen und wir haben immer wir halten das so fest und sagen, ja, so ist es. Und das muss richtig sein, ja. Und dann haben die so wirklich, nö, Jesus bleibt, der Heilige Geist kommt, das denken sie. Und dann auf einmal durchbricht Jesus ihre Theologie. Und alles ist neu. Der ist weg. Das gibt's doch nicht. Denken die, das gibt's doch nicht. Jetzt ist er ganz weg. Und er ist, die sind wirklich gefrustet. Und plötzlich erscheinen da zwei Engel, die sie dann aus der Erstarrung holen. Sie sagen, ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an. Was seht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Immer wenn ich diese Geschichte höre, erinnere ich mich an ein Ereignis, das mir passiert ist, damals vor über 20 Jahren. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen noch die Situation, als Aldi auf einmal Laptops angeboten hatte. Wisst ihr es noch? Die meisten. Auf einmal gab es Aldi-Laptops. Die waren sehr gut und die waren einiges billiger, als wenn man so einen Laptop in ein Fachgeschäft gekauft hat. Und das war ein riesiger Run damals. Die Leute haben 2 Stunden vorher, bevor die Filiale Aldi geöffnet hat, vor den Türen des Aldis gestanden, damit sie einer der ersten waren, die das bekommen hat. Aber das Kontingent dieser Laptops war halt begrenzt. Und ich weiß noch genau, wie ich damals versucht habe, so einen Laptop zu kommen. Und ich musste halt vorher, ich habe um 6:45 angefangen zu arbeiten. Da war der Aldi noch nicht offen. Ich kam nach der Arbeit und ich weiß noch, wie ich da ins Geschäft reinkomme. Und dann sehe ich diesen leeren Korb, alles ausverkauft. Und ich glaube, dass ich ganz ähnlich enttäuscht geguckt habe, wie die Jünger, die Jesus da in den Himmel hoch haben fahren sehen. Nur die Jünger, für die war es schlimmer. Sie dachten, jetzt ist Jesus immer weg. Und sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und erst die beiden Engel, die plötzlich bei ihnen auftun, die reißen sie aus ihrer Lethargie raus. Sie erinnern sich daran, dass Jesus doch vorausgesagt hat, dass der Heilige Geist kommt. Und sie sollen jetzt hier keine Wurzeln schlagen, sondern sie sollen mal das tun, was Jesus sie aufgetragen hat. Und die Jünger werden schlagartig wach. Und dann kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Die Jünger verlassen den Ölberg, gehen den 1 Kilometer langen Weg zurück nach Jerusalem. Obwohl sie den Heiligen Geist noch nicht haben, werden sie aktiv. Sie krempeln die Ärmel hoch. Sie berufen eine Strategiekonferenz ins Leben. Sie überlegen Konzepte und entwickeln Projekte, um den Auftrag von Jesus umsetzen zu können. Machen sie das? Nö. Sie lassen sich nicht von guten Ideen oder ihren Visionen leiten. Sie lassen sich nicht von der Notwendigkeit antreiben, dass Menschen so schnell wie möglich für Jesus gerettet werden müssen. Sie lassen sich auch nicht von ihren Fähigkeiten, Begabung, Zeit, Finanzen beeinflussen, sondern sie werden aktiv, indem sie was machen? Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Nichts anderes. Sie beten und das tun sie gemeinsam. Nicht nur einmal, sie hätten ja zurücksehen können, komm, jetzt beten wir mal. Nein, sie machen das regelmäßig, Tag für Tag. Und sie warten. Können wir regelmäßig gemeinsam im Gebet bleiben und warten, bis der Heilige Geist eingreift und sagt, was wir machen sollen? Haben wir, so sage ich es mal, geistliches Sitzfleisch zum Warten? Oder machen wir es so, dass wir merken, da ist eine Notwendigkeit, das ist wichtig. Manchmal muss man da sofort handeln, aber nicht immer. Und wir haben dann schon eine Idee und das setzen wir um und dann werden wir aktiv. Und dann beten wir noch einmal, wir müssen noch den Segen Gottes, dann beten wir schnell, damit Gott auch seinen Segen gibt. Jesus hat seine Jünger dagegen angewiesen, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und ich finde das wichtig, dass wir das wissen. Ich leide darunter, sage ich euch ganz ehrlich, dass wir so wenig gemeinsames Gebet haben. Ich leide darunter, dass wir im Zoom-Gebet so wenig Leute sind. Aber ich merke, dass dieses Gebet, wo wir nur ein paar Leute sind, der wesentliche Schlüssel im Wirken in der Gemeinde ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Und es ist mal gut, sich bewusst zu machen, was ein gemeinsames Gebet bewirken kann. Es ist nicht mehr die Aktion, die wir machen, die brauchen wir, es braucht beides. Aber dieses Gebet, dieses Gemeinsame und Warten, dass Gott wirkt, das bewegt mich schon sehr lange. Und die Jünger warten und die beten. Und das wird für sie zum Segen. Und dieser Segen, den erleben sie sogar noch zu ihren Lebzeiten. Kurze Zeit später kommt der Heilige Geist und damit entsteht die erste Gemeinde der Christen in Jerusalem. Und schlagartig wächst die Gemeinde von ein paar Mannequins auf viele tausend Menschen an. Die Gemeinde explodiert förmlich. Und das Evangelium, nachdem die Gemeinde angefangen wird zu verfolgen, breitet sich in der ganzen damaligen bekannten Welt auf und es breitet sich bis heute aus. Auch wenn wir das vielleicht in Europa weniger, wo wir den Eindruck haben, es geht zurück, Asien explodiert, wo Christen zum Glauben kommen. Im Iran kommen viele Menschen in der jetzigen Zeit zum Glauben. Es ist das Land, wo am meisten Menschen zum Glauben kommen. Und das ist faszinierend. Das Evangelium geht weiter. Und ich hoffe, wir merken, dass die Himmelfahrt kein unwichtiger Tag ist, sondern ein sehr wichtiger Tag. Denn ohne Himmelfahrt gäbe es keinen Heiligen Geist. Und ohne den Heiligen Geist gäbe es keine Gemeinde, keine Mission. Es gäbe keine Möglichkeit, überhaupt Zeuge zu sein. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Hinweis auf das Sandwich geben. Das ist mich auch besonders. Macht euch bewusst, das Beste von einem Sandwich steckt nicht in den beiden Brotscheiben, sondern in der Mitte. Denn das gibt den Geschmack. Es braucht auch das die Brote, aber so in der Mitte ist das ganz wichtig. Und deswegen dürfen wir diesen Sandwich-Tag, den Himmelfahrtstag, genießen. Amen.